Jesus ist auferstanden. Was macht das mit uns? Und wie kommen wir in Berührung mit ihm, der ja nun weder in Kölbe noch in Jerusalem noch anderswo auf der Erde heute mehr anzutreffen ist? Da unser Evangelium nach Johannes gibt uns da ein paar überraschende Einsichten. Und ich lese zunächst einmal aus Johannes 20 die Verse 1 bis 11. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen musste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Maria von Magdala war die Erste. Und sie war nicht allein. Aber nachdem Petrus nach der Geschichte mit dem Hahn die Führungsrolle erstmal abgegeben hat, da hat dann offenbar eine Gruppe Frauen die Führung übernommen. So berichten es uns Matthäus, Markus und Lukas alle, dass die Frauen die Ersten waren. Und Maria von Magdala war offenbar auch die oder eine Führende von ihnen. Wie das so ist, wo die Männer versagen, übernehmen die Frauen die Führung. Das kann man immer wieder beobachten. Ein bekanntes Beispiel vielleicht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als ja, viele Männer tot oder in Gefangenschaft oder verwundet waren, es die Frauen waren, die ganz wesentlich die Trümmer in den Städten beseitigt haben. Wie wir schon an diesem Beispiel sehen, ist dieses Versagen, von dem ich sprach, ja nicht immer schuldhaft. Es liegt einfach auch an einer gewissen Unterschiedlichkeit und die ist hier ganz deutlich erkennbar. Die Männer am Grab, erstmal veranstalten sie eine Art Wettlauf und ja, der etwas in die Jahre gekommene Petrus, der war da offenbar nicht ganz so schnell wie der vermutlich sehr junge Johannes. Und ja, wie Männer oft so sind, kam, sah und siegte der Petrus jedenfalls, der marschiert gleich durch. Der andere, etwas zaghafter, folgt ihm nach. Vom Johannes heißt es dann, er glaubte, was auch immer er da glaubte oder auch nicht glaubte, und die Männer gehen dann einfach nach Hause. Es wirkt irgendwie ratlos. Für uns Männer, wenn was nicht ins Konzept passt, da sind wir ja schnell vor den Kopf geschlagen. Frauen sind da oft irgendwie flexibler, intuitiver. Es hat mich gewundert, wie sie so überhaupt nicht reagieren, außer dass sie ihre Füße nehmen und nach Hause gehen. Wie anders die Maria von Magdala. Offenbar ist sie nochmal mitgekommen. Ob sie noch schneller war als die Männer oder ob sie nach ihnen eingetroffen ist. Jedenfalls stand sie dann draußen vor dem Grab, als die Männer nach Hause gingen, und sie weinte. Welch ein Unterschied. Einfach anders. Was ein krasser Kontrast zu dem gefühlten Achselzucken der Männer. Die Männer sind wieder zu Hause. Maria von Magdala, die erste und die letzte. Und ich möchte hinzufügen, auch die Lebendige. Jedenfalls die, deren Gefühle lebendig sind. Sie weint. Was kann aus Tränen Gutes kommen, mag man fragen. Mir wurde als Kind einmal gesagt, heul nicht, das nützt nichts. Heb dir deine Tränen für was Wichtiges auf. Frage mich, was ist wichtig? Was ist jetzt hier und jetzt gerade wichtig, wenn nicht das, worüber ein Mensch weint? Die unbarmherzige Botschaft lautete eben, es hilft nichts, es hat keinen Sinn. Was anderes als das Sachliche gibt es doch sowieso nicht. Und wir werden sehen, wie falsch das ist. Ich lese uns weiter Johannes 20, steige nochmal im Vers 10 ein und bis Vers 18. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, »Frau, was weinst du?« Sie spricht zu ihnen, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, »Frau, was weinst du? Wen suchst du?« Sie meint, es wäre der Gärtner, und spricht zu ihm, »Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen.« Spricht Jesus zu ihr, »Maria!« Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, »Rabuni«, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, »Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er mir gesagt. Maria sieht dieselben Tatsachen wie Petrus und Johannes auch, aber sie reagiert völlig anders. Wo die Männer am Ende sind, fängt ihr Erleben erst an. Und das auf einer ganz anderen Ebene, ausgedrückt durch ihre Tränen. Maria von Magdala sieht mehr. Da sind zwei Engel im Grab. Petrus und Johannes haben sie nicht gesehen. Kann natürlich theoretisch sein, dass die erst in dem Moment angekommen sind oder sich wieder sichtbar gemacht haben, als sie raus waren. Kann ich nicht beschwören. Aber es kommt mir so vor, als ob die Männer sie einfach nicht gesehen hätten. Und Maria sieht sie sogar von draußen in das Dunkel hinein, erkennt sie sie. Und zwar, und das fand ich das Überraschende daran, durch ihre Tränen hindurch. Ich hatte mal ein Erlebnis beim Duschen, an das mich das erinnert hat. Ich trage ja üblicherweise eben diese starke Brille und beim Duschen nehme ich die zweckmäßigerweise ab, insbesondere beim Haarwaschen. Und auf einmal kam mir ein Wassertropfen ins Auge und ich habe genauso gut gesehen wie durch meine Brille. Für einen Moment, solange der Tropfen da saß, habe ich durch das Wasser so klar gesehen, ja, wie jeder von Ihnen, von euch auch. Dasselbe kann ja dann auch mit Tränen passieren. Durch Tränen mehr erkennen. Erstaunlich, aber wahr, hier an Maria sehen wir es. Und es ging nicht nur der Maria so, sondern auch Jesus selbst ging es so. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Tränen nützen. Leid nützt. Oder für uns etwas vorsichtiger gesagt, Leiden ist dazu da, dass es nützen möge. Vergessen wir doch nie, wir folgen Jesus nach. Sein Weg ist mehr oder weniger auch unser Weg. Und unser Wohlstand sollte uns den Blick dafür nicht verstellen, wenn für Jesus Leid und Tränen dazugehört haben, dann dürfen wir auch damit rechnen oder sollten wir damit rechnen. Der Segen der Tränen ist nicht sofort da, sonst würden sie wohl nicht erst geweint werden müssen. Zum Segen der Tränen führt der Weg, der durch sie hindurchgeht. Und die Tränen sollen hier stehen für alles, was sie auslöst. Verlusterfahrungen, Trauer, Schmerz, Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Alleinsein. Alles das, was hier auch Maria von Magdala erlebt und erfahren hat. Worin besteht nun der Segen der Tränen und was können Stationen auf diesem Tränenweg sein? Fangen wir am Start an. Jesus ist gestorben. Maria und viele andere haben Jesus geliebt. Und jetzt müssen sie sehen, wie, ja, menschlich gesprochen, es mit ihm zu Ende gegangen ist. Wir sind besser dran, wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber wenn wir uns in Maria und die Jünger und die anderen reinversetzen, die noch nie von einer Auferstehung gehört haben, außer irgendwas, was der Prophet Elia mal ein Kind geheilt und wieder auferweckt hat, lange her, die haben da überhaupt nicht mit gerechnet. Die sind in ganz natürliche menschliche Trauer verfallen. Traurig. Traurig sicher auch, weil ja, ihre Hoffnungen damit von einem auf den anderen Tag zunichte geworden sind. Aber wer weint, wer seinen Gefühlen Raum gibt, sie verarbeitet, sich ihnen stellt, sieht und erfährt mehr. Wir haben schon gesehen, Maria sieht Engel, die Petrus und Johannes nicht gesehen haben. Und Marias Tränenweg geht weiter. Die Engel, die zuerst den Verschlussstein von der Grabhöhle weggerollt hatten, sie öffnen jetzt Maria von Magdala für das Wunder der Auferstehung. Nicht so, wie wir das gern hätten, sofort und alles klar und möglichst schmerzlos, sondern Schritt für Schritt. Dazu geben sie keine Erklärungen ab, sondern sie stellen ihr eine Frage. Frau, was weinst du? Die Engel werden ja schon wissen, warum Maria weint. und sie fragen trotzdem. Das ist, wie wenn sie ihr eine Hand reichen, als eine, der, die selber oder deren Seele in eine dunkle Grube gefallen ist. Vielleicht empfindet Maria die Frage auch als Zumutung. Und sie ist herausgefordert, ihr Herz zu klären, zu überlegen, ja, was ist denn da in mir? Wenn ich hier antworten soll, warum weine ich? Was ist wirklich los? Und Maria lässt sich darauf ein, ganz mutig. Sie spricht aus, was sie quält. Sie gibt ihren Gefühlen Worte. Das auch für uns ist das hilfreich. Wenn wir uns ausdrücken, dann lässt die Spannung nach, das innere Gefühl des Zerrissenwerdens ist nicht mehr so streng, so stark. Es fällt uns sicher nicht ganz leicht. Aber auch wenn wir es nicht mögen, wir wissen ja alle, die leichten Wege führen ja auch nicht sehr weit. Und so sagt Maria auch, was ihr Not macht. Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Zumindest ein Teil des Problems liegt in ihr, in ihrem Nichtwissen und gar nicht mal in der Situation selber. Bei uns ist das oft dasselbe. Bei der Maria können wir uns das nochmal besonders dramatisch vorstellen. Sie hat unter 7 Dämonen gelitten, die Jesus ihr ausgetrieben hat. Jesus ist ihr Herr geworden, ihr Retter, dem sie ja ihre neue Lebensqualität, ihr freies Leben verdankt, ihr gerettetes Leben. Und dieser Herr, der Einzige, der das konnte, der ist nicht mehr da. Falle ich jetzt in die Leere? Bin ich jetzt nicht hilflos? Kommen die wieder? Ich kann mir vorstellen, dass ihr der Boden unter den Füßen weggezogen war. Sie konnte sich bestimmt noch gut erinnern, wie das früher war und wo sie nie mehr zurück wollte. Aber auch wenn Maria das hier noch nicht weiß, auch diese Antwort, zu der sie aufgefordert worden ist, ist ein Schritt näher zur Klärung. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr allein in ihrer Trauer. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Wieder, sie weiß etwas nicht und wieder kommt sie der Lösung, der Erlösung aus ihrer Not, wieder einen Schritt näher. Es ist nicht schlimm, etwas nicht zu wissen. Schlimm ist das nur für Perfektionisten, für Leute, die alles unter Kontrolle und im Griff haben wollen. Eigentlich ist es nicht schlimm, etwas nicht zu wissen. Ganz allgemein geben wir das ja auch zu, wir wissen nicht alles. Keiner kann alles wissen. Nur Gott weiß alles. Doch fällt es manchen von uns schwer. Wir werden hier ermutigt. Es ist nicht schlimm, etwas nicht zu wissen. Es ist gut, das zu bekennen, das auszusprechen, dazu zu stehen. Und wir werden dem, was wir brauchen, der Lösung, der Erlösung, einen Schritt näher kommen. Und Jesus, der geht jetzt denselben Weg des Fragens weiter, auf den die Engel sie schon geführt haben. Frau, was weinst du? Und er führt sie zugleich weiter mit der nächsten Frage, wen suchst du? Sie meint, es wäre der Gärtner und antwortet, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. An dieser Stelle können wir einen tiefen Blick in Marias Herz tun. Stellen wir uns das vor, sie demütigt sich unter den Gärtner, den vermeintlichen Gärtner. Sicher auch zeitbedingt, Frauen waren zur Demut, zur Unterwürfigkeit erzogen. mag alles auch mit einer Rolle spielen, aber wichtig ist, sie jammert nicht, sie macht keine Vorwürfe und sie mutet sich etwas zu, was selbst heute keiner Krankenschwester zugemutet wird, einen Toten allein, wer weiß, wohin tragen. Das ist echt schwer. Eigentlich beugt sie sich ja nun auch nicht unter einen Gärtner, sondern unter den verborgenen Jesus. Wer kann das? Wir wollen so oft alles einsehen und wenn wir es nicht einsehen, dann diskutieren wir und jammern uns fast zu Tode. Maria tritt nicht in diese Falle. In allem Leid, in ihrem Schmerz, in ihrer Trauer, sie ist bereit, dem toten Jesus, um den sie trauert, ins Gesicht zu sehen. Ganz mutig und ganz demütig. Wer sich unter irgendeinen einfachen Arbeiter demütigen kann, der kann sich dann auch unter Jesus beugen, auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. Und der nächste Schritt bringt die Erlösung. So lange ist Maria von Magdala geduldig mitgegangen und jetzt wird sie auch belohnt. Sie erkennt Jesus, ihren Herrn, ihren Retter. Sie erkennt, er lebt. Was wir eben schon von ihrer Demut gesehen haben, bestätigt sich hier. Sie macht keine Vorwürfe, sie weiß es nicht besser, sondern im Gegenteil, sie sagt, mein Meister. Der letzte Segen des Weges der Tränen ist, er führt in die Begegnung mit dem lebendigen, dem auferstandenen Jesus, den wir mit unserem Verstand allein nie erfassen und begreifen und erkennen können. Ja, ich behaupte, wir erkennen Jesus besser durch unsere Tränen. Am Ende eines vielleicht langen Tränenweges steht ja die besondere persönliche Erkenntnis von Jesus. Und das können sich in unserem Leben x-fach wiederholen. Und wir werden Jesus immer lieber gewinnen, ihn immer besser, immer klarer, immer mehr erkennen. Keiner sucht sich so einen Tränenweg aus, ich auch nicht, ganz ehrlich. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht. Niemand sucht oder kaum ein gesunder Mensch sucht das Leid freiwillig. Gott sorgt dafür, dass wir die Tränen haben und weinen können, die wir brauchen, um ihn besser zu erkennen. Und er ist der große Belohner. Dieser Durchbruch, der lohnt doch nochmal einen genauen Blick darauf, wie er nun eigentlich zustande gekommen ist. Haben wir es noch im Ohr? Jesus spricht unmittelbar vorher das letzte Wort vor der Erkenntnis, bevor ihr die Schuppen von den Augen fallen, das letzte Wort von Jesus war, Maria, ihr Name. Maria hörte Jesus Maria rufen und das war ihr eine ganze Predigt. Eine ganze Predigt mit einem Predigttext aus Jesaja. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geschaffen hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich mit dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist, und weil ich dich lieb habe, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Aus den ersten Versen von Jesaja 43. Das hat Maria als Jüdin gehört, ihren Namen und wie Gott ihren Namen ruft und welche Verheißungen er ganz persönlich zuspricht. Und indem Jesus Maria zu ihr sagt, damit hat er ihr alles das auch zugesagt. Ich liebe dich, auch wenn es dir schwer ergeht. Ich bleibe bei dir, auch wenn du es nicht verstehst. Du wirst nie tiefer fallen als in meine Hände. Ich habe dich erlöst. Auch wenn die ganze Welt sich gegen dich stellt, dein Körper, deine Seele, deine Gedanken dich zermürben wollen, du bist mein. Jesus offenbart sich und Maria von Magdala erkennt ihn, entdeckt ihn ganz neu und unerwartet. Das hätte sie sich nie träumen lassen. Jesus kommt ihr nah und sie ihm auch. Das ist Begegnung, Erkennen, liebendes Erkennen. Im Hebräischen hängt ja Lieben und Erkennen zusammen. Kennen das, Adam erkannte seine Frau Eva und das ist ganz intim gemeint. Hast du Jesus vielleicht irgendwo, irgendwie verloren? Hat Jesus sich verborgen hinter einer Mauer aus Schmerz, Trauer, schwerem Erleben? Erlebst du ihn gar nicht mehr? Hat etwas deine Hoffnung geraubt? Kannst du ihm gerade nicht vertrauen? Durchbrich diese Mauer. Wie? Mit deinen Tränen. Weine, so lange, wie du es brauchst. Sag deinen Engeln alles, was dir Kummer bereitet. Diese Engel, das werden in den meisten Fällen Mitchristen sein, denen du vertrauen kannst, die sich Zeit nehmen, zuhören und, auch wichtig, nicht nur Container für den Schutz sind, sondern solche, die dann auch Fragen stellen dürfen, auch unangenehme Fragen. Hör auf solche Fragen, ja, die sie oder die sich in deinem Innern dir stellen. Antworte offen, ehrlich, mutig, wie unsere Maria hier. Es kann sein, dass Jesus schon da ist, bevor du ihn wieder erkennst. Jesus hört auch hinter den Kulissen. Du wirst Jesus neu entdecken. Vielleicht anders, als du ihn bisher gekannt hast, aber jedenfalls als den Auferstandenen, als Herrn und Heiland, Retter. Als den, der wirklich die Macht über Tod und Teufel hat und damit auch die Macht über deinen Schmerz, über deine Sorge, über deine Verunsicherung. Jesus zeigt sich neu. Aber damit ist die Geschichte noch nicht ganz zu Ende. Jesus gibt Maria von Magdala einen Auftrag. Wir haben sie jetzt vielleicht ein wenig aus dem Blick verloren, weil wir uns auf Maria konzentriert haben. Die Männer, Petrus, Johannes und die anderen Jünger. Jesus hat sie nie aus dem Blick verloren. Und deshalb sagt Jesus zu Maria, geh hin zu meinen Brüdern, sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Genau diese Männer, die so achselzuckend oder wie auch immer einfach nach Hause gegangen sind und die Sache irgendwie aussitzen. Auch sie sind Geschwister von Jesus. Auch sie sind unsere Geschwister. Selbst wenn sie einen sturen Eindruck machen. Hinter der gleichgültigen Schale steckt meist auch ein weicher Kern, ein Mensch, der sucht, der sich sehnt nach einer Erfahrung des Herrn, des Auferstandenen. Steckt ein notvolles Herz. Wir ermutigen dann zum Tränenweg, zur Auferstehung und zu Gott in den Himmel, den Weg dieser Erde schon Schritt für Schritt durch Tränen hindurch zu gehen. Wenn du selbst Jesus neu entdeckt und erlebt hast, dann hast du Hoffnungsworte für die anderen, die noch nicht so weit sind. Jesus hat es ja mal so gesagt in dem bekannten Wort, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und welche Worte sind meistens die besten? Fragen. Worte, die Raum geben, trotz allem Geborgenheit vermitteln. Worte, die in Frage stellen, womit sich ein anderer gerade selber blockiert und im Weg steht. Jedenfalls Worte, die der Heilige Geist dir eingibt, wenn du deinem Nächsten begegnest und für ihn betest. Es ist nicht immer leicht. Wir wissen ja schon, die leichten Wege führen nicht weit und auch nicht oder erst recht nicht hoch. Und wir sind gewiss, wir hören zu, wir fragen im Vertrauen darauf, dass Jesus sich zeigt. Jesus ist ja da und will sich offenbaren. Eröffne anderen Menschen um dich her einen Tränenweg, statt einen depressiven Stuhl zum Aussitzen, einen Tränenweg, auf dem sie buchstäblich geistig, geistlich, seelisch in Bewegung kommen, in Bewegung auf Jesus zu. Am Ende steht der auferstandene Jesus und zeigt sich neu. Amen. Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir, dass du dich zeigst. Wir rätseln manchmal über deine Wege oder verzweifeln darüber, wenn wir dich nicht sehen, wenn wir dich brauchen und dich nicht erkennen. Wir danken dir für die Vergewisserung, dass du da bist, dass du dich schon zeigst, auch wenn wir dich noch nicht sehen. Und dass du, Engel, Menschen, du selber da bist, um uns zu dir zu führen und zu dir zu ziehen. Schenk uns den Mut, solche Tränenwege zu gehen, auszuweinen, auszuräumen, auszusprechen, was uns das Herz schwer macht und voll macht und blockiert. Dann zeige dich neu, uns neu, sodass wir dich auch erkennen und erfahren und darin voll werden, damit voll werden und überfließend haben für andere, denen es genauso geht wie uns vorher. Schick du uns in die Welt, auch in die Welt, kleine Welt unserer Gemeinde, unserer Nachbarschaft. Schenke Gelegenheiten und gute Worte auf dich hinzuweisen, anzuregen, Menschen mitzunehmen auf einen Weg zu dir, auf dem sie ihre Tränen, ihr Leiden nicht verdrängen müssen, sondern dazu stehen, es aussprechen und am Ende dich froh entdecken. Danke, dass du am Ende wirklich da bist und für immer. Amen.